So, jemand hat mir das eben in die Hand gedrückt. Das ist schon mal das Cover. Es gibt es schon vor der Predigt. Und ihr könnt das nach dem Gottesdienst schon mitnehmen, wenn ihr möchtet, auch als CD. Ja. Der Titel der Predigt ist Englisch. Es ist so in meiner Generation so geläufig, vergebt es mir. Ich habe sie genannt First Love. Auf Deutsch erste Liebe. Ich weiß, wir haben in den letzten Wochen, Monaten schon zwei Predigten zu dem Thema gehört. Eine dienstags von Bernd und eine von der Ulrike an einem Sonntag. Es tut mir leid und ich hoffe, ihr langweilt euch nicht, aber es muss heute um dieses Thema gehen. Okay. Und unser Predigttext ist, ihr könnt es euch denken, aus dem Buch der Offenbarung, im zweiten Kapitel, die ersten 7 Verse. Offenbarung 2. Verse 1 bis 7. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du das gerne aufschlagen, weil da werden wir uns eine Weile aufhalten. Ich möchte heute Morgen aus einer besonderen Übersetzung vorlesen, aus dem sogenannten jüdischen Neuen Testament. Vielleicht kennt das der ein oder andere von David Stern. Das ist ganz spannend zu lesen, mit anderen Begrifflichkeiten zum Teil. Und nehmt es einfach mal so auf. Offenbarung 2, 1 bis 7. Dem Engel der messianischen Gemeinschaft in Ephesus schreib: Dies ist die Botschaft von dem, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und unter den 7 goldenen Menoras, oder Leuchtern heißt es wahrscheinlich bei euch, wandelt. Ich weiß, was du getan hast, wie hart du gearbeitet hast, wie du ausgeharrt hast und dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Deshalb hast du die geprüft, die sich selbst Gesandte nennen, es aber nicht sind und hast sie als Lügner erfunden. Du harrst aus und du hast um meinetwillen gelitten, ohne müde zu werden. Aber ich habe Folgendes gegen dich. Du hast die Liebe verloren, die du zuerst hattest. Deshalb erinnere dich, wo du warst, bevor du fielst. Und kehre dich ab von der Sünde und tu, was du zuvor getan hast. Wenn nicht, werde ich zu dir kommen und deine Menora von ihrem Platz fortnehmen, wenn du dich nicht von deiner Sünde abkehrst. Doch du hast Folgendes für dich. Du hast, was die Nikolaiten tun. Ich hasse es ebenfalls. Die, die Ohren haben, mögen hören, was der Geist den messianischen Gemeinschaften sagt. Ihm, der den Sieg erringt, will ich das Recht geben, vom Baum des Lebens zu essen, der in Gottes Garten Eden steht. Etwas fremd vielleicht für unsere Ohren. Wir werden noch in 2 andere Übersetzungen reinschauen, in die Elberfelder und in die Hoffnung für alle im Laufe der Zeit. Ich möchte kurz beten. Gott, ich danke dir für dieses Wort und für diese Verse. Und ich bete, Vater, dass du das sagst, was du sagen möchtest, zu mir selbst und zu uns allen. Und ich lade dich nochmal ein, Geist Gottes, dass du wirkst und dass du unsere Herzen berührst. Durch die Worte und zwischen den Zeilen. Ganz persönlich. Ehre sei dir allein. Amen. Ein paar Hintergrundinformationen möchte ich euch geben über Ephesus. Das habe ich auch aus dem jüdischen Neuen Testament bzw. aus dem Kommentar dazu. In Ephesus befand sich die wichtigste messianische Gemeinde der Provinz Asien. Messianisch bedeutet Juden, die Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Ne? Deswegen, sie haben ihn als den Messias angenommen. Deswegen dieser Begriff hier. Diese Stadt war schon immer ein religiöses Zentrum gewesen, schon vor Christus. Und sie war die Heimat einer heidnischen Göttin namens Artemis und eine Hochburg der Zauberei. Die Gemeinde dort war gegründet worden von Aquila und Priscilla, könnt ihr in Apostelgeschichte 18 sehen, und hat sich unter Paulus' Führung rasch zu einem Knotenpunkt der Heidenmission entwickelt, so heißt es hier. Später nahm Timotheus die Stelle des Paulus ein, und nach der Überlieferung von Irenäus und Eusebius lebte auch der Apostel Johannes in Ephesus, in dieser Stadt. Und jetzt möchte ich den Anfang der Verse nochmal lesen, aus einer modernen Übersetzung der Hoffnung für alle. Dort heißt es im 2. Kapitel: Schreibe an den Leiter der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern einhergeht, der lässt eurer Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit. Und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Jesus spricht ja hier. Jesus hat Johannes diese Offenbarung geschenkt. Johannes hat sie aufgeschrieben. Und er hat erstmal nur Lob für die Gemeinde in Ephesus. Das haben wir jetzt mitbekommen. Bis Vers 3 war noch alles ganz nett. So. Und es gibt 8 Dinge, die Jesus lobend aufzählt. Das erste dieser Sachen sind Werke. Ich weiß, wie viel Gutes du tust, wie fleißig du bist, wie sehr du dich anstrengst. Ja, das steckt da drin. Das zweite, deine Bemühung, deine Arbeit. Klingt ganz ähnlich. Das dritte, was aufgezählt wird, ist eine Haltung, eine besondere Eigenschaft, standhaftes Ausharren oder Standhaftigkeit, Stabilität zeichnet diese Gemeinde aus. Das vierte, was benannt wird, ist, du kannst die Bösen nicht ertragen. Das heißt, du lebst heilig, du lebst konsequent. Es gibt wahrscheinlich die neutestamentliche Gemeindezucht, dass Leute, die offensichtlich in Sünde leben, ausgeschlossen wurden oder ähnliches. Das fünfte, du hast falsche Apostel entlarvt. Das heißt, sie hatten geistliches Unterscheidungsvermögen. Die haben gemerkt, wenn etwas komisch war. Das sechste ist, dass Jesus lobt, ihr habt Schweres ertragen. Es gab Verfolgung, sie haben Aufopferung und Hingabe gezeigt. Und dann heißt es, du hast niemals aufgegeben. Sie haben ausgehalten, sie haben durchgehalten, sie haben sich nicht entmutigen lassen. Sie haben nicht resigniert oder, wie man so modern sagt, die Flinte ins Korn geschmissen. Und das achte ist, sie haben für Gott gearbeitet und sind nicht müde geworden. Boah, es könnten Deutsche gewesen sein da in Ephesus, oder? Also so viel Fleiß und so viel Arbeit und so viel Gewurstel. Und ich habe mir das vorgestellt wie so eine Waage. Kennt ihr die alten Wagen mit den 2 Schalen und in der Mitte dieser Stab? Und Jesus nimmt 8 Gewichte und legt die alle in diese eine Waagschale. 8-mal zählt er lobenswerte Dinge auf. Und das Ding geht immer weiter runter. Ja, also die haben ordentlich was vorzuweisen. Und dann kommt aber, oh weh, der 4. Vers. Was kommt dann? Aber, haben wir doch gleich gewusst, ne? Wenn einer so viel lobt, dass das Aber nicht fehlt. Aber ich habe gegen dich. Dann kommt, ja, die Ermahnung. Die erste Liebe hast du verlassen. Bedenke, wovon du gefallen bist. So, und jetzt passiert was. Ich habe leider keine alte Waage gehabt, sonst hätte ich sie mitgenommen. Jesus nimmt ein fettes Gewicht, so einen richtigen Trümmer, und legt ihn auf die andere Seite und es macht Wumm und die 8 Dinger fliegen in die Luft. Pff, nix. Alle Sachen, nix wert, sind nicht so gewichtig wie das, was Jesus auf die andere Seite legt. Das haben wir in der Bibel irgendwo auch schon mal gelesen, ne? Mit der Liebe, dass die irgendwie wichtig ist und so, oder wichtiger als andere Sachen. Das kennen wir schon. Okay, nachdem, da kann man sich wieder entspannen, kommt ja nochmal dieses Lob, dass sie da diese Nikolaiten, das waren Menschen, die einem sogenannten Nikolaus, allerdings keinem Heiligen, sondern einem wohl sehr üblen Menschen gefolgt sind und was eine sehr unmoralische Lehre beinhaltet hat. Also davon haben sie sich klar abgegrenzt, dann kriegen sie wieder ein Lob. Also es ist irgendwie eingebettet. Das ist sehr liebevoll und weise, ne? Und ich glaube, das ist gut, das so zu tun. Aber wir wollen uns ja mit dem beschäftigen, was fehlt. Mit dem schwergewichtigen Ding. Die erste Liebe. Ja, wenn man das jetzt so hört oder wenn du das deinen Leuten auf der Arbeit erzählst, die denken da an was ganz anderes, ne? Die denken nicht an Offenbarung 2. Wir denken an ihre erste Liebe, an ihr erstes Verliebtsein. Als man irgendwann, weiß nicht, wann das bei euch war, so im 5., 6., 7., 8. Schuljahr, wart ihr später, weiß ich nicht, dann kommt man schon mal so auf interessante Gedanken und findet vielleicht jemanden ganz süß. Und also ich kann mich erinnern, irgendwann, weiß ich nicht, welches Schuljahr, 7. vielleicht, da habe ich im Fahrradkeller diesen langhaarigen Wilden mit dem schönen Lächeln, wisst ihr so, der so nach Rockmusik schon aussah und der hatte Zähne, also das war echt beeindruckend, dieses Lächeln. Und dann gibt's dieses Kribbeln im Bauch oder diese Schmetterlinge, weiß ich nicht, kennt ihr alle, oder? Ja, hoffentlich. Und das ist so das, woran man denkt, wenn man dieses Wort hört, die erste Liebe. Aber wir sind ja bei der Liebe zu Gott, das ist uns auch klar, ne? Worum es hier geht. Es geht um die Liebe zu Gott. Und wenn wir daran denken, an unser erstes Verliebtsein mit Jesus, klar, das hatten wir neulich auch in den anderen beiden Botschaften, dann fällt uns ein, nichts war uns zu viel. Die Bibel war das spannendste Buch, was es überhaupt nur geben konnte. Keine Gebetszeit war lästig oder Pflichterfüllung. Wir haben voll die positiven Gedanken gehabt. Keine Veranstaltung war zu lang, nichts war zu schwer. Und wir waren einfach nur begeistert von Gott. Oder so, immer so mit diesem interessanten Gesichtsausdruck vielleicht. Ja, das sind so die Gedanken, oder? Mir ging das schon so. Und diese Ermahnung, die Jesus hier bringt, ist ja, dass sie genau das verloren haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, natürlich müssen wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie kriegen wir das zurück, wenn wir es verloren haben? Wenn wir schon eine Weile mit Gott gehen, eine Weile gläubig sind und einiges vielleicht schon erlebt haben, unsere Erfahrungen gemacht, unsere Enttäuschungen erlebt, die Jahre gehen ins Land und irgendwann spüren wir, dass dieses Wort auf uns zutrifft. Wir merken, da fehlt was, da ist was kalt geworden, da ist was nicht mehr so feurig, wie das mal war. Und was machen wir denn dann? Kommt jemand zu dir und sagt, hey, was mache ich jetzt? Was würdet ihr raten? Ich warte jetzt wirklich auf Antwort, also ihr dürft was sagen. Was würdet ihr raten? Was fällt einem ein? Mehr Zeit miteinander, also mit Gott heißt das in dem Fall, ja. Ja, ihn zu bitten, dass es wieder so wird. Ja. Ja. Super. Genau, Gott drum bitten. Also ihr seid schon schlaue Leute. Ja, ich hab mir aufgeschrieben, also die ersten Gedanken, die ich normalerweise hätte, wäre, ich muss mehr beten, ich sollte vielleicht eine Fastenzeit einlegen, ich sollte mehr Lobpreis machen, mich in den Putzdienst einschreiben, mehr Predigt-CDs hören. Und es ist aber, glaube ich, genau nicht das, dass wir etwas tun oder dass wir wurschteln und arbeiten. Das sind kostbare geistliche Übungen, aber es ist nicht der Schlüssel. Ihr habt ihn schon angestoßen. Und lasst uns nochmal zurückgehen zu diesem Begriff erste Liebe im natürlichen Bereich. Jetzt gehen wir mal, sind wir nicht im 7. Schuljahr, sondern wir werden gerade geboren. Die Lara Emilia ist jetzt wahrscheinlich gerade frühstücken gegangen. Und aber so ein Baby. Ein Baby wird geboren. Und was ist die erste Liebe eines Babys nach der Geburt? Die seiner Eltern. Das ist die erste Liebe. Und meistens, Gott sei Dank, ist es nicht so, dass das Kind auf die Welt kommt und die Mutter sagt, so, jetzt habe ich 9 Monate hinter mir. Und die 9 Monate, ihr Frauen, die waren nicht einfach. Am Anfang war mir furchtbar schlecht. Mir war furchtbar übel. Ich habe ganz viele Dinge mir versagt. Ich hatte Entbehrungen. Ich hatte körperliche Schwierigkeiten. Dann habe ich Sodbrennen gekriegt. Schlafstörung mit dem dicken Bauch, Krampfadern und dann kam die Geburt, das war natürlich das Allerheftigste. Ich hatte extremste Schmerzen, Wehen, Eröffnungswehen, Presswehen und wie die Dinger alle heißen. Ich habe furchtbar viel Blut verloren und überhaupt. Und jetzt, mein Freund, bist du dran, mir das zurückzuzahlen. Ist das normal? Hilde, du hast es noch nie gehört und ich auch nicht. Okay, wir wissen, dass es auch Schwierigkeiten gibt. Klar, ne, dass manche Mutter es nicht leicht hat, ihr Kind anzunehmen. Darüber reden wir nicht, aber das Normale wollen wir uns angucken. Nein, das Baby kommt auf die Welt. All die Sachen von dem letzten Dreivierteljahr sind auch passiert. Aber das macht überhaupt nichts. Es wird einfach geliebt. Es wird überhaupt nichts zurückerwartet, oder? Es schreit, es macht in die Windel. Es tut eigentlich, was es will am Anfang. Tagsüber, nachts. Dein Schlaf spielt eigentlich nicht so mehr die große Rolle. Es ist total auf seine eigenen Bedürfnisse konzentriert und, oh Wunder, es wird trotzdem geliebt von seinen Eltern. Vielleicht hat die Mutter durch die blanken Nerven manchmal mehr den Kampf damit, aber es ist natürlich, es ist das Selbstverständlichste von der Welt. Also lernen wir, die erste Liebe, die wir als Menschen erleben, ist die unserer Eltern. Wir bekommen sie geschenkt. Also ist die erste Liebe im Natürlichen nicht die Liebe, die man gibt, sondern, habt ihr aufgepasst? Es ist die Liebe, die man geschenkt bekommt, die man empfängt. Hey, es wäre ja denkbar, dass das mit Gott auch so ähnlich ist. Könnte ja sein. Die erste Liebe ist die empfangene Liebe. Und ich traue mich jetzt mal, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wenn wir als Christen die erste Liebe verlassen haben, dass wir genau diese Liebe verlassen haben, die wir als neugeborene Kinder in Gottes Familie gekannt haben. Nämlich die überwältigende Erkenntnis, Gott liebt mich. Dieses absolut, was dir nicht nur hier im Kopf ist, sondern was dir an irgendeinem Punkt deines Lebens mit, ja, ohne Gott oder wie auch immer, also deines Lebens einfach ins Herz gefallen ist, dass du geliebt bist von Gott. Bei mir war das so, mein Freund, ein junger Soldat, der wurde von seiner Mutter zu einer Israelreise überredet. Die hat ihn bequatscht und die hat ihm das auch bezahlt. Dann hat er natürlich ja gesagt, weil Urlaub in Israel ist ja auch nicht schlecht. Ne? Und nach 11 Tagen Entbehrung und Sehnsucht und Vermissen kam dieser Mensch zu mir zurück. Und er war völlig anders als vorher. Er war völlig anders. Das war krass, wie wir heute so schön sagen. Das war wirklich krass. Der hat sich so verändert, dass er mir teilweise total fremd geworden war. Und ich dachte, jetzt hat er ja Gott, jetzt braucht er dich ja nicht mehr so. Eifersüchtig war ich auch noch auf Gott. Also es war schon ganz spannend. Und es war sehr herausfordernd für mich. Und ich habe mich dann aus Liebe zu ihm mit der Bibel auseinandergesetzt. Er hat mir natürlich eine Bibel geschenkt, eine Kette hat er auch noch. Also hat das irgendwie geschickt kombiniert, Schmuck und Bibel und so, ne? Ja, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon oder so, ne? Okay, und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und man hatte mir gesagt, so als nicht so bibelfester, kundiger Mensch, es wäre nicht schlecht, wenn ich damit im Johannesevangelium, also nicht 1. Mose unbedingt starten, im Johannesevangelium anfangen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. Ganz treu. Und es hat 14,5 Kapitel gebraucht, bis Gott mein Herz erreicht hat. Es ging also für manche Verhältnisse relativ schnell. Und ich las dann eines Abends in meinem Bett: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Auf Deutsch hieß es damals für mich: Wenn du denkst, dass du in deinem Leben schon Ablehnung erlebt hast und harte Dinge durchlitten hast, dann schau mich an, sagt Jesus. Dann betrachte, was ich durchlitten habe. Und das stand mir total vor Augen. Total vor Augen, was Jesus durchlitten hat, wie er verurteilt wurde zu Unrecht, wie viel Hass ihm entgegenschlug, wie viel, boah, für was haben sie ihn alles gehalten? Für den Teufel selber haben sie ihn gehalten. Also furchtbar. Und er hat das alles ertragen, ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben für mich. Und das alles habe ich in diesem einen Moment, an diesem einen Vers kapiert. Iris, wenn du denkst, du bist ja so ein armes Würstchen, denkst, du bist ja so wichtig und hast ja so ein schlimmes Leben und das hatte ich nicht. Ja, man kann immer meckern und jammern und man findet immer was. Aber es war nicht wirklich dramatisch. Und das hat Jesus sich selbst gegenübergestellt. Und dann saß ich heulend in meinem Bett mit dieser Bibel auf dem Schoß und habe gedacht, du dumme Kuh. Iris, was bist du für eine dumme Kuh, dass du das nicht gesehen hast und dass du das nicht erkannt hast. Und was bildest du dir ein, mit deinem Selbstmitleid dich hier so zu feiern? Das wurde mir schlagartig bewusst. Gott hat mich irgendwo so bei meiner Wurzelsünde gepackt. Und ich glaube, das macht er ganz oft bei Leuten. Da kommt so ein, wie so ein Licht da drauf und du erkennst, wie falsch und wie blöd und wie eklig das eigentlich ist, was du da hast in deinem Herzen oder getan hast. Ja, und das war der Moment, wo ich mit Gott meine erste Liebe erlebt habe. Was hat da drin gesteckt? Ganz simpel, die zentralste, wichtigste Erkenntnis, die wir als Christen haben können. Gott liebt uns. Hey, Johannes hat das auch gewusst. Er schreibt in seinem ersten Brief, kannst du nachlesen, in 1. Johannes 4,10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Hey, der hat das irgendwie auch gemerkt. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir etwas tun. Das ist nicht das Erste, sondern das Erste ist, dass Gott schon lange etwas getan hat und immer noch in dieser Haltung da ist für uns. Also ist Liebe nicht unser Anteil, unser Lieben, sondern diese Tatsache, dass Gott liebt. Natürlich, wir lieben dann zurück, das schreibt Johannes ja auch, ne? Und wir sollen einander lieben, weil sonst stimmt da irgendwas nicht mit der Liebe zu Gott, das sagt er auch, das ist nicht stimmig sonst. Vielleicht ist das dann die zweite Liebe, deine Antwort, deine Liebe zu Gott. Ein Name Gottes ist El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist. Und ich habe gelesen, dass dieses Wort Shad der Begriff ist für die Mutterbrust. Wir haben vorhin gesungen, stillem mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter will ich sein. Das beschreibt das also genau. Gott hat ein Bild genommen oder benutzt ganz oft dieses Bild der elterlichen Liebe, um seine Liebe zu uns zu beschreiben. Und was machen wir, wir Hornochsen? Schlaft alle, reagiert noch nicht mal auf beleidigende Worte. Nein, ich Hornochse habe schon gesucht, die Liebe an allen möglichen Orten. Beim Menschen, beim Ehepartner, überall. Aber das funktioniert nicht so richtig durchgängig. Denn Gott ist, wenn wir das als Bild nehmen wollen, wie die Sonne mit ihrem Licht und ihrer Kraft. Und wir sind, haben wir auch neulich schon mal gehört, wie Monde. Wir können das Licht aufnehmen, wir können es reflektieren, aber wir können selber nichts davon wirklich produzieren. Und dann heiraten wir und denken, ah, jetzt ist sie da, meine persönliche Sonne. Der Märchenprinz, der nur für mich sorgt, der für mich da ist, der mir alles gibt, was ich brauche, der mir die Wünsche von den Augen abliest. Und der Liebestank erfüllt sich und erfüllt sich und erfüllt sich, bis du irgendwann merkst, dein Mann oder auch deine Frau, das gilt auch für uns Frauen, hey, das ist gar keine Sonne, das ist einfach nur ein Mond, genau so ein Teil, wie du eins bist. Und irgendwann hört es auf mit der Leuchterei und es wird mal kurz dunkel. Und dann merkst du, dass du da nicht findest, was du suchst, sondern dass es nur einen gibt, wo du es wirklich finden kannst. Und das passiert uns mit Freundschaften, das passiert uns in der Gemeinde, das passiert uns bei Leitern. Da denkst du, Mensch, der ist so nah an Gott, der muss es doch geschnallt haben. Und du merkst irgendwann, das ist auch nur ein Mond. Du liebe Zeit, wo gehe ich dann hin? Ja. Wir sagen vielleicht unserem Mondfreund, ey, leuchte mal ein bisschen mehr. Wo ist es denn geblieben? Ich brauche Licht. Und was macht unser Mond gegenüber? Das strengt sich an, dreht sich ein paar Mal um sich selber, aber es passiert überhaupt sonst nichts. Es kommt nicht mehr Licht. Alles, was er wirklich tun kann, ist, sich mehr der Sonne auszusetzen. Stimmt's? Und du, kleiner Mond, auch. Dann gibt's mehr Licht und mehr Reflexion des Lichts. Also ist, damit wir das wirklich kapieren für heute Morgen, die erste Liebe, nicht deine Liebe, nicht meine Liebe, nicht die eheliche Liebe, nicht die Familienliebe, sondern die erste Liebe ist die Liebe, die wir von Gott empfangen. Diese Liebe kann uns erfüllen, sie trägt uns, sie motiviert uns und sie macht uns fähig, einander zu lieben. Dann ist auch unser Tun. Ephesus wurde ja so furchtbar doll gelobt für Sachen, die sie getan haben. Und unser Dienen, ein Dienen von Gott her und nicht ein Dienen zu Gott hin, dass ich mir meine Liebe erarbeite. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe, als ich als Christ größer geworden bin und aus diesem Babystatus rauskam, war das immer wieder so, dass ich gemerkt habe, dass ich denke, wenn ich gute Dinge tue, wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich keinem böse bin, wenn ich viel arbeite für Gott, dann muss Gott mich doch lieben. Und dass ich in diese Mentalität wieder abgerutscht bin, dass ich gedacht habe, ich bin hier der Anfänger des Liebens und des guten Tuns, der Werke aus Liebe. Und so ist bei mir, wie damals in Ephesus auch, das Zentralste, was mein Christsein ausmacht, total aus dem Blickpunkt gerückt. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig machen, dass wir uns zu wenig anstrengen, das können wir super, oder? Wir können uns richtig super anstrengen. Das Problem ist, dass wir das uns lieben lassen verlernt haben. Dann kommen Erweckungsprediger, dann lese ich Bücher. Wisst ihr, ich kenne so viele Bücher und da steht immer drin, du musst mehr beten, du musst das tun und das tun und das tun. Und die haben wahrscheinlich auch recht, aber ich fühle mich unter einer solchen Last und ich denke, oh nee, das entmutigt mich. Mich entmutigt das. Ich habe neulich von einem Afrikaner gelesen, der hat 12 Stunden am Stück gebetet. Da habe ich gedacht, toll, schön für dich, aber das werde ich nie schaffen. Das hat mich einfach nur entmutigt. Dann gibt's vielleicht die Südamerikaner, die sind so leidenschaftlich, wenn die Lobpreis machen. Ja, dann kommt sofort die Verdammnis, wenn ich dann da stehe und heb meine Arme und ich liebe Gott ja auch. Aber es geht einfach. Ich pack's nicht so richtig irgendwie, wisst ihr? Pack ich's wie die zumindest nicht ganz. Dann gibt's die Asiaten, ich lese von China, von Verfolgung und von dieser Hingabe und Leidensbereitschaft und ich denke, oh, hast du nicht, darfst dich offiziell treffen in Deutschland und alles, wie gut hast es. Und so kommt ein frommes Schuldgefühl nach dem anderen auf meine Schulter. Kennt ihr das? Nee, ne? Doch, ja. So, und dann kommt einer, der hat was super toll erlebt und dann denkst du, okay, bei den anderen, aber bei mir nicht. Das andere Extrem, was es auch gibt, darum will ich es auch erwähnen, ist, dass wir manchmal so als kleine Monde doch schon gerne mal die Sonne sein möchten. Gell? Für jemand. Ach Iris, das hast du aber toll gemacht, das hat mir so geholfen. Das ist super, ihr sollt nicht aufhören, einander zu loben. Aber wenn die Iris dann denkt, ja, gell? Na so, ihr wisst, was ich meine. Wenn man sich in dieser Position so wohlfühlt, das ist nicht gut, weil die gehört alleine Gott. Wir haben das am Anfang gesungen. Nicht Menschen, sondern Jesus soll das Zentrum sein. Und er ist letzten Endes auch, der all die Dinge tut, auch durch uns. Und wisst ihr, was faszinierend ist, was mich total begeistert hat? In Bezug auf den Vater und auf Jesus. Warum hat der Vater Jesus geliebt? Hast du dich das mal gefragt? Naja, der hatte nun wirklich Leistung vorzuweisen, oder? Ich meine, wir wissen, Jesus war ohne Sünde. Er war total gehorsam, am Anfang seinen Eltern, dann kam sein öffentlicher Dienst, er hat Wunder getan, die Massen sind ihm gefolgt, Leute haben Buße getan, es ist natürlich viel passiert, Menschen wurden geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Ich meine, der hat nun wirklich was getan, oder? So richtig doll. Dann kann der doch auch geliebt werden. Nee, ja und nein. Wann kam die Liebeserklärung? Ihr kennt die Liebeserklärung, ich nenne das einfach mal so, des Vaters zu Jesus. Sie kam bei seiner Taufe. Hat er noch gar kein Wunder gemacht? Da war er noch gar nicht am Kreuz gestorben. Das lag alles noch weit vor ihm. Vor seinem Wirken, vor seiner allerersten Predigt, die er gehalten hat, wurde er geliebt. Das ist gut. Wisst ihr, das müssen wir auch haben. Vor allem, was wir tun, müssen wir an dem Ort sein und wo wir wissen, dass wir geliebt sind. In Matthäus 3, Vers 17 steht das. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bei seiner Taufe kam diese Liebeserklärung, bevor er irgendetwas in geistlichem Dienst getan hat. Und wisst ihr, was mich auch begeistert hat, und das sei nur am Rande erwähnt, ich habe gelesen, als Jesus seine Jünger beruft, dann hat er gesagt, das allererste, was sie sein oder tun sollten, ist bei ihm sein. Vor all dem losmarschieren und tun, war das bei ihm sein. Und wenn ich das habe als Christ, bin mit Gott verbunden und ich tue ganz viel, dann kann ich ganz leicht dir ein Schuldgefühl auflegen, wenn du nicht an dem Punkt bist. Und dann wird das Gleiche, was ich tue, für dich ein Albtraum sein, was mir eine Freude ist. Wisst ihr? Und da müssen wir aufpassen. Da muss ich aufpassen. Und wir müssen lernen, an diesen Ort zu gehen und an diesem Ort zu bleiben, wo wir geliebt werden. Ja, er wird auch geliebt. Aber was passiert? Andere Stimmen sind vielleicht lauter. Und wir verlassen die erste Liebe für die zweite, dritte, vierte. Wir heiraten vielleicht ganz plötzlich, ohne Gott zu fragen. Oder wir treffen Entscheidungen aus diesem furchtbaren Liebeshunger, den wir einfach haben. Menschen müssen geliebt werden. Die müssen wissen und hören, dass sie etwas Besonderes sind. Dass sie wichtig sind, dass sie wertvoll sind. Das brauchen wir alle. Okay, ihr nicht. Ihr lächelt schon so erlöst. Aber ich brauche das. Und dieser Liebeshunger, der ist gefährlich, wenn wir ihn nicht da sättigen, wenn wir nicht da uns Sättigung holen, zuallererst, wo es richtig ist, nämlich bei Gott. Und auf der einen Seite fällt man vom Pferd durch fromme Leistung, wie die in Ephesus, die waren ja ganz brav und fleißig. Und auf der anderen Seite fällt man vom Pferd, indem man in Sünde fällt, weil man nicht satt ist in der Liebe Gottes. Wisst ihr? Das brauchen wir. Man wird entweder zum Tagelöhner, wie der verlorene Sohn, will sich Dinge verdienen, oder man wird so übergeistlich, wisst ihr, so super fromm und ja, tut so viele gute Werke, in der Meinung, doch das Richtige zu tun und die Liebe zu haben. Und ich möchte euch ein paar Sachen vorlesen aus einem Buch, das hat auch ein katholischer Mensch geschrieben, hey, sind heute in Verbindung, der Henry Nouwen, vielleicht kennt ihr das Buch. Und er schreibt über ein Bild vom verlorenen Sohn oder von der Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und er beschreibt genau das ganz stark. Und ich lade dich ein, hör zu, wenn du magst, schließ die Augen. Wenn du nicht zu müde bist, darfst du das machen. Ansonsten hör mit offenen Augen zu und nimm die Worte, die ich dir vorlese, einfach mal so in dein Herz hinein. Er schreibt über die Suche am falschen Ort. Solange ich hin und her renne und frage, liebst du mich? Liebst du mich wirklich, gebe ich alle Macht den Stimmen der Welt und mache mich zum Sklaven. Denn die Welt ist voller Wenn und Aber. Die Welt sagt, ja, ich liebe dich, aber nur, wenn du hübsch, intelligent und reich bist. Ich liebe dich, aber nur, wenn du eine gute Bildung, eine gute Stellung und gute Beziehungen hast. Ich liebe dich, aber nur, wenn du viel produzierst, viel verkaufst und viel kaufst. Es ist eine Welt, die süchtig macht, weil das, was sie bietet, das tiefste Suchen meines Herzens nicht stillen kann. Er schreibt darüber, dass Gott den verlorenen Sohn oder der Vater, sinnbildlich für Gott, den verlorenen Sohn, in seine Arme genommen hat. Ein Vater, der seit Beginn der Schöpfung seine Arme in gnadenvollem Segen ausgestreckt hat, der niemals sich irgendeinem aufdrängt, sondern der immer wartet, der niemals seine Arme in Verzweiflung fallen lässt, sondern unentwegt hofft, dass seine Kinder heimkehren werden und dass er dann zu ihnen Worte der Liebe sprechen und seine müden Arme auf ihren Schultern ruhen lassen kann. Sein einziger Wunsch ist es, zu segnen. Allmählich im Laufe der Jahre habe ich diese Hände kennengelernt. Sie hielten mich seit der Stunde meiner Empfängnis. Sie hießen mich bei meiner Geburt willkommen, hielten mich an die Brust meiner Mutter gedrückt, sie gaben mir Nahrung und deckten mich zu. Sie schützten mich in Zeiten der Gefahr und trösteten mich in Zeiten des Kummers. Sie winkten mir beim Abschied und begrüßten mich stets beim Wiederkommen. Diese Hände sind Gottes Hände. Es sind auch die Hände meiner Eltern, Lehrer, Freunde, Helfer und all derer, die Gott mir gab, um mich daran zu erinnern, wie sicher gehalten und geborgen ich bin. In einer Welt, die ständig Menschen vergleicht, sie als mehr oder weniger intelligent, als mehr oder weniger attraktiv, als mehr oder weniger erfolgreich einstuft, ist es nicht leicht, wirklich an eine Liebe zu glauben, die es nicht so macht. Wenn ich höre, wie jemand gelobt wird, ist es schwer, nicht zu denken, ob ich etwa weniger lobenswert sei. Wenn ich lese, wie gut und wie nett andere Leute sind, ist es schwer, sich nicht zu fragen, ob ich selbst nicht ebenso gut und nett wie sie bin. Und wenn ich sehe, wie Auszeichnungen, Ehrungen und Belohnungen an ausgesuchte Leute überreicht werden, kann ich nicht umhin, mich zu fragen, warum mir das nicht passiert. Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, ist eine Welt so voller Noten, Bewertungen und Statistiken, dass ich bewusst oder unbewusst ständig versuche, meine Position im Vergleich zu all den anderen herauszufinden. Viel Trauer und Freude in meinem Leben entstammt unmittelbar aus meinem Vergleichen. Und das meiste, wenn nicht alles, ist nutzlos und Ursache einer schrecklichen Vergeudung von Zeit und Kraft. Und zum Schluss. Gott ist der Hirte, der sein verlorenes Schaf suchen geht. Gott ist die Frau, die eine Lampe anzündet, das Haus fegt und überall nach ihrem verlorenen Geldstück sucht, bis sie es gefunden hat. Gott ist der Vater, der seinen Kindern nachschaut und auf sie wartet, der hinausläuft ihnen entgegen, der sie umarmt, ihnen gut zuredet, sie bittet und drängt, nach Hause zu kommen. Gott ist nicht der Patriarch, der zu Hause sitzt, sich nicht von der Stelle rührt und erwartet, dass seine Kinder zu ihm kommen, sich für ihr Fehlverhalten entschuldigen, um Verzeihung bitten und versprechen, es besser zu machen. Im Gegenteil, Gott verlässt das Haus, achtet nicht auf seine Würde, rennt ihnen entgegen, hält sich nicht bei Entschuldigungen auf und bringt sie an den reich gedeckten Tisch. Ist das nicht gut? Oh. Wie radikal sich der Charakter meines geistlichen Weges ändert, wenn ich mir nicht mehr länger Gott vorstelle, als würde er sich verstecken und es mir möglichst schwierig machen, ihn zu finden. Vielmehr ist er es, der nach mir sucht, während ich mich verstecke. Wenn ich durch Gottes Augen hindurch auf mein verlorenes Ich schaue und die Freude Gottes über mein Nachhausekommen entdecke, dann wird mein Leben weniger von Angst und mehr von Vertrauen erfüllt sein. Glaube ich, dass Gott wirklich den Wunsch hat, einfach bei mir zu sein? Hier liegt das Zentrum meines geistlichen Kampfes. Viele konsumorientierten Wirtschaftszweige leben davon, dass sie das geringe Selbstwertgefühl ihrer Konsumenten ausnützen und mit materiellen Mitteln spirituelle Erwartungen schaffen. Solange ich klein gehalten werde und mich gering schätze, kann ich leicht verführt werden, Dinge zu kaufen, auf Veranstaltungen zu gehen oder an Orte zu reisen, die eine radikale Veränderung in meiner Selbsteinschätzung versprechen, selbst wenn sie völlig außerstande sind, das zu Wege zu bringen. Okay, bis hierhin. Wo suchen wir diese Liebe? Wo haben wir sie gesucht? Und wie viel Verletzung haben wir erlebt bei dieser Suche und bei der Enttäuschung, die dabei gekommen ist? Und möchte jetzt die Heike schon mal vorbitten, sie wird uns noch ein Lied singen und danach werden wir ein paar ausgewählte Lieder von CD hören. Und ich möchte diese Zeit, die uns bleibt, wir haben ja heute Abend mal offiziell bis 12:30, weiß es nicht wie lange, das liegt jetzt einfach an uns, dass wir uns jetzt Zeit nehmen und dass wir uns entscheiden, diese erste Liebe zu suchen. Und dass wir, wie Ramona das am Anfang sagte, auf meine Frage hin, dass wir einfach erwarten, dass er sie uns gibt und dass er uns ein Ich liebe dich zuspricht, dass er unser Herz füllt mit dem Bewusstsein, dass ich wertvoll bin, einfach weil ich bin. Bevor ich irgendetwas getan habe, bin ich wie dieses Baby, das gar nicht geben kann, aber das total willkommen ist und geliebt ist bei Gott. Ja, und wenn euch das angesprochen hat, und wenn ihr gespürt habt, auch bei mir gibt es etwas, was leergelaufen ist und wo ich diese erste Liebe vertauscht habe und ich merke, wie sehr ich ein Defizit habe und wie sehr ich mir wünsche zu empfangen von Gott, dann nimm dir jetzt diese Zeit, um einfach vor Gott zu sein. Du kannst es auf deinem Platz tun, da wo du bist. Du kannst gerne vorkommen zum Kreuz. Das ist immer auch einfach als kraftvolles Symbol der Liebe Gottes da. Und ich möchte einfach Ich habe ein, zwei, drei Leutchen gefragt. Dich wollte ich eigentlich auch fragen, ob ihr mir helfen könnt beim Beten. Wir möchten einfach da sein. Ich und ein, zwei, drei andere möchten da sein, um mit euch zu beten. Aber vor dem mit euch beten, vielleicht einfach nur, um euch zu umarmen. Das ist mir heute Morgen irgendwie wichtig, dass wir, wer das möchte, sich einfach eine ganz heftige Umarmung abholen kann. Und ihr wisst, wir sind nicht die Sonne, sondern wir sind die kleinen Monde und er ist die Sonne. Aber einfach als Symbol für die Liebe Gottes, dass du willkommen bist, dass du wertvoll bist, dass du gewollt bist, kannst du dir das abholen. Und wenn es denn unbedingt möchtest, kriegst du auch noch ein Segensgebet. Aber ja, das andere ist heute, glaube ich, dran. Okay, also wenn die Musik startet, erst die Heike und dann die CD, nehmt euch die Zeit dafür. Und ich möchte bitten, dass wir auch das Abendmahl aufdecken, das Brot befreien von seiner Hülle und den Saft. Und dass auch ihr in dieser Zeit Gelegenheit habt, wann ihr möchtet. Ich werde dazu nicht gesondert aufrufen, euch das Abendmahl zu nehmen. Wir nehmen das Brot und den Saft als Symbol dafür, dass Christus sein Leib und sein Blut gegeben hat für uns. Und die Bibel sagt uns, dass es der größte Liebesbeweis, den Gott erbracht hat für uns, in Christus am Kreuz. Und das wollen wir feiern, dafür wollen wir dankbar sein und das wollen wir nehmen. Ob du dich würdig fühlst, ob du heute schon was Dickes angestellt hast oder nicht. Ja, es ist Vergebung da. Jesus vergibt dir gerne und nehmt in dieser Zeit als Symbol der Liebe Gottes für euch, für dich auch das Abendmahl. Ihr könnt es als Ehepaar tun, als Familie, wenn ihr zusammen da seid, als Freunde oder auch alleine. Ihr könnt es in die Hand nehmen, euch eine ruhige Ecke suchen oder hier vorne am Tisch, ganz wie ihr möchtet. Aber nehmt die Zeit, wirklich auf die Liebe Gottes zuzugehen. Okay, gut.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. Und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.